Hallo und willkommen zu dieser Erkundung. Du hast uns Textfragmente aus einem Roman namens Mad mitgebracht und ja, wir schauen uns das heute ganz genau an. Es ist so ein bisschen wie ein archäologischer Fund, wir setzen die Teile zusammen.
Genau, unsere Quelle sind spezifische Exzerpte aus Mad 1 PDF. Und diese Fragmente, die entführen uns wirklich in eine, naja, ziemlich raue, archaisch anmutende Welt.
Mhm.
Wir begegnen Göttern, erleben Rituale, Machtkämpfe und begleiten eben diesen jungen Mann Matt auf seiner ja doch sehr dramatischen Suche nach Wahrheit und Freiheit.
Unsere Mission ist es also, Matts Reise nachzuzeichnen. Vom einfachen Dorfleben, dann über Sklaverei und echt gefährliche Intrigen bis hin zu einer, ja, Konfrontation mit dem Göttlichen Selbst.
Genau.
Identität, Wahrheit in dieser Geschichte mitschwingen. Okay, packen wir das mal aus.
Mhm.
Die Geschichte, die deutet ja gleich zu Beginn einen interessanten Kontrast an. Die Kindheit als eine Zeit ohne große Unterschiede, irgendwie sorglos, bevor die Erwachsenenwelt mit so Konzepten wie Kaufen, Verkaufen, Sünde, Verrat und ja sogar Töten beginnt.
Ja, diese Sehnsucht nach verlorener Unschuld, bevor man trainiert wird, wie es da heißt.
Genau.
Und es gibt auch eine faszinierende, fast beiläufige Früheranmerkung. Da wird ein Unterschied zwischen Ost und West bezüglich der Frauenrolle angedeutet.
Ach ja.
Im Osten eher unterdrückt, im Westen freier, was aber auch den Mann stärke, heißt es. Das wird in unseren Fragmenten jetzt nicht groß weiterverfolgt, aber es schwingt so als Hintergrundgedanke mit. So eine Andeutung unterschiedlicher Gesellschaftsmodelle.
Okay, interessant. Lass uns mal in Marsdorf AG eintauchen. Stell dir vor, einfache Lehmhutten an einem Fluss, umgeben von Wäldern und Hügeln, da wird Eisen gewonnen.
Mhm, in Höhlen.
Es gibt Gemeinschaftsöfen, Tandure genannt. Ziemlich idyllisch eigentlich, fast zeitlos.
Ja, und im Zentrum steht ein Tempel. Also kein riesiges Bauwerk, aber doch sorgfältig gebaut auf so einem Fundament. Mit Lehmziegelmauern und einer Holztür, die Sonne, Mond und Sterne zeigt.
Okay.
Besonders markant sind diese Statuen, fettleibiger Frauenfiguren mit großen Brüsten, an der Fassade vielleicht Symbole der Fruchtbarkeit oder einer Muttergottheit. Von da oben überblickt man jedenfalls das ganze Dorf.
Hier beginnt ja dann auch das Drama. Matt wird als Kind todkrank. Später deutet sich an, es war wohl ein Schlangenbiss.
Ja, das können wir vermuten.
Seine Mutter Tara ist jedenfalls völlig verzweifelt und trägt ihn zum Tempel.
Genau, hier tritt dann Ram auf, die alte Priesterin, also die zentrale religiöse Figur im Dorf. Sie erzählt später, wie sie den sterbenden Matt der Göttin Ninhursag anbot.
Ah.
In einer Vision erschien ihr dann die Göttin, mit Augen wie Sterne, so wird's beschrieben, heilte Matt, forderte ihn aber für ihren Tempel. Tja, und das ist der entscheidende Wendepunkt für Matts Leben. Ram sieht das natürlich als Beweis für Ninhursags Macht.
Aber was für ein Dilemma für Tara. Puh. Ihr Sohn lebt, aber sie muss ihn weggeben.
Absolut.
Sie ringt wohl monatelang mit sich, hin und her gerissen zwischen Mutterliebe und dieser, ja, Angst vor dem Zorn der Göttin. Die Furcht Ninhursag könnte Maat einfach wieder nehmen. Das zermürbt sie.
Verständlich.
Und schließlich gibt sie nach. Man spürt diese Verzweiflung förmlich.
Ja, Maat wächst also im Tempel auf, unter Rams Obhut. Sie ist ja, wie gesagt, eher Dienerin als Zauberin. Und Maat, der ist von einer, unbändigen Neugier getrieben.
Er fragt und fragt.
Ja, er fragt Ram Löcher in den Bauch. Über den Hohesack, über die Welt außerhalb, das Leben selbst, alles will er wissen.
Ram versucht dann, seinen Wissensdurst mit Mythen zu stillen, oder?
Ja, so die Geschichte von den Hohesack, die aus einem Meteoriten entstanden sein soll.
Mhm. Und die Geschichte von der Verbannung der Menschen aus dem Garten der Götter wegen ihrer Neugier? Ironisch eigentlich. Ja, stimmt. Aber das reicht Maat halt nicht. Er will selbst sehen, selbst erfahren. Und heimlich bringt ihm seine Mutter Tara das Reiten bei, auf ihrem Pferd Tar. Das ist doch schon ein erster Akt der Rebellion, oder?
Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht ja nicht nur ums Reiten lernen.
Nein.
Es ist das erste Mal, dass er aktiv eine Grenze überschreitet, die ihm durch seine Rolle im Tempel eigentlich gesetzt ist. Er sucht Wissen und Freiheit jenseits dieser ihm zugedachten Bahn.
Ein Kernthema.
Genau. Das zieht sich durch seine ganze Geschichte. Obwohl er formal ja zum Priester ausgebildet wird, Rituale, Gebete, Heilzauber lernt er alles, fehlt ihm die innere Überzeugung. Der Tempel wird für ihn immer mehr zum Gefängnis für seinen Geist.
Währenddessen findet Tara Ablenkung beim Jagen. Die Dorfbewohner fangen und zähmen Wildpferde, was ihr Leben verändert. Tara selbst fängt ja dieses besonders wilde Pferd, Ta. Das gibt ihr irgendwie Kraft zurück.
Ja, das merkt man.
Aber dann machen die Jäger eine ziemlich beunruhigende Entdeckung. Ein toter Fremder im Wald, in so einer seltsamen Rüstung, mit einem langen Messer.
Oh.
Panik bricht aus im Dorf.
Verständlich.
Rem deutet den Vorfall dann später, das war ein Spion aus Eridu, dem Land des Gottes Enki. Enki, so erklärt sie, führt Kriege, braucht Sklaven und Eisen.
Ah, daher weht der Wind.
Genau. Und Ninhursag habe Age beschützt und den Spion getötet. Das sagt Rem. Für Marz ist das aber keine Beruhigung, eher im Gegenteil.
Klar, das facht seine Neugierde auf diese gefährliche Außenwelt nur noch mehr an. Er will wissen, was hinter diesen Geschichten steckt. Exakt. Matt fühlt sich immer gefangener im Tempel. Er zweifelt offen an Rams Lehren, sogar an Ninhursag selbst. Die Dorfbewohner aber, die fürchten Unheil, wenn Matt, der Geweihte, geht.
Verständlich aus ihrer Sicht.
Ja. Und in dieser tiefen Verzweiflung hat Matt dann einen entscheidenden Traum.
Ah, der Traum.
Und dieser Traum ändert alles. Wieder erscheint ihm Ninhursag mit ihren sternenklaren Augen. Aber diesmal gibt sie ihm eine Mission. Er soll nach Eridu gehen und ihre Schwester, die Göttin Inanna, retten, die dort von Enki gefangen gehalten wird.
Was? Eine komplette Umkehrung seiner Bestimmung?
Ja. Und sie warnt ihn eindringlich vor Enkis Macht, seiner List und vor allem vor seinen Priestern. Die nutzen Wissen, Schrift und Gesetze, um Menschen zu kontrollieren und für Kriege zu missbrauchen. Eine sehr, sehr spezifische Warnung.
Eine Warnung, die sich aber auf schrecklichste Weise bewahrheitet. Soldaten aus Eridu überfallen Age.
Ja, die kommen einfach.
Brutal, wahllos töten sie. Die Dorfbewohner haben absolut keine Chance.
Matt beobachtet das Massaker vom Tempel aus. Und um die Überlebenden zu retten, ergibt er sich.
Oh Mann.
Dabei wird ihm sein Sternenkollier, dieses Symbol seiner Weihe, vom Hals gerissen. Die Überlebenden werden als Sklaven verschleppt. Und unterwegs, da machen sie Matt Vorwürfe, wo war denn seine Göttin?
Puh, das muss ihn schwer getroffen haben.
Ja, sicher.
Und auf dem Marsch nach Uruk, da überhört Matt dann ein Gespräch von Wachen. Die prahlen damit, Ram im Tempel getötet zu haben.
Oh nein.
Und sie wundern sich auch, dass dort gar keine Götterstatue war.
Moment mal, keine Statue?
Was?
Matt hat doch mit ihr gesprochen. Er hat sie als lebendig erlebt. Das muss doch massive Zweifel an seiner eigenen Wahrnehmung gesät haben. Was ist hier überhaupt real?
Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Diese Diskrepanz zwischen seiner Erfahrung und dem, was die Wachen sagen, das untergräbt seine bisherigen Gewissheiten total.
Absolut.
Die Ankunft in Uruk ist dann der nächste Schock. Eine riesige, befestigte Stadt, Mauern, Zikkurat, Steinstraßen, das genaue Gegenteil von Age.
Und diese Feindseligkeit, die ihnen entgegenschlägt.
Ja, die Menge beschimpft sie. Vor dem Tempel treffen sie dann auf den Hohepriester Kota. Der Soldatenführer Sarad übergibt die Sklaven und berichtet von den Eisenminen in Age als Geschenk für den Gott Tammuz.
Geschenk. Man spürt diese kühle Machtpolitik.
Total. Der Sklavenmarkt ist dann die reine Entmenschlichung. Familien werden getrennt. Mart wirkt krank und findet keinen Käufer, genauso wie die beiden alten Männer Scheiba und Makrut.
Mhm.
Sarad will sie schon ertränken lassen.
Oh Gott. Rettung kommt dann aber durch Sunak, diese reiche, verschleierte Frau. Sie kauft Mart und bekommt die beiden Alten quasi dazu.
Ja, ein Hoffnungsschimmer. Oder nur der Beginn eines neuen Kapitels der Unfreiheit? Das ist die Frage.
Genau. Matt landet jedenfalls in Sunaks Palast. Dort trifft er Danel, einen jungen Mann, der ihm erstmal die Spielregeln von Uruk erklärt.
Mhm, die Hierarchie?
Ja, die adlige, unerbarbe Sunak, der Stadtgott Tammuz, der Priester Kotiuta, diese strengen Gesetze, Me genannt.
Das sind sozusagen die göttlichen Verordnungen, die alles regeln.
Ah, okay. Und der Glaube an ein Leben nach dem Tod im Paradies Dilmun. Danel selbst ist ja auch nur eine Art Geisel Sunaks, wegen der Schulden seines Vaters.
Stimmt. Matt bleibt aber skeptisch. Er sieht die Götter und Gesetze hier eher als Mittel der Unterdrückung. Danel soll Matt ausbilden, bringt ihm aber heimlich Lesen, Schreiben und Schwertkampf bei.
Ah, heimlich, okay. Eine seltsame Freundschaft beginnt sich da zu entwickeln irgendwie.
Ja, Scheint so. Bei einem Ausflug in die Stadt werden sie dann Zeugen, wie Kota eine Frau auspeitschen lässt, weil sie angeblich einen Collier gestohlen hat.
Oh nein.
Und Matt erkennt sein eigenes Sternenkollier wieder, das, was Sarhad ihm abgenommen hat.
Nicht dein Ernst.
Doch. Die Frau sagt, Sarhad habe es ihr geschenkt, aber Kota glaubt ihr natürlich nicht. Diese krasse Ungerechtigkeit muss Mats bis ins Mark getroffen haben. Es zeigt ihm die ganze Willkür dieses Systems.
Verstehe. Zurück im Palast offenbart Danel dann, warum er Matt hilft. Wegen eines Sternsymbols auf Matts Brust hält er ihn für einen prophezeiten Retter.
Ah, diese Prophezeiung.
Ja, er glaubt, auch Sunak sehe das so. Matt bleibt aber misstrauisch, deutet nur seine eigene Mission an. Man fragt sich, glaubt Danel das wirklich oder spielt er auch nur ein Spiel?
Tja, die Wahrheit ist wohl komplexer. Sunak will Kota beseitigen, um ihre eigene Macht zu stärken. Matt ist für sie nur ein Werkzeug, ein potenzieller Attentäter.
Also doch nur Mittel zum Zweck?
So sieht's aus. Und Danel, der spielt ein Doppelspiel. Er versucht, Matt bei Laune zu halten und gleichzeitig Sunaks Plan zu fördern, um seine eigene Freiheit zu gewinnen. Matt ist komplett umzingelt von Intrigen.
Puh.
Matt will aber nur eins, frei sein, bevor er irgendeine Mission angeht.
Verständlich.
Er überredet Danel, Sunak um seine Freilassung zu bitten. Und überraschend stimmt sie zu, scheinbar gegen Geld. Sie gibt ihm aber einen vergifteten Dolch mit, um Kota zu töten.
Schon wieder eine Manipulation. Die Frau ist echt.
Ja. Im Tempel vollzieht Kota dann widerwillig die Befreiungszeremonie. Matt erhält das Brandzeichen der Freiheit und seinen Byule-Dil, seine Flöte, zurück.
Und dann? Kaum frei flieht er aus Uruk, wirft den Dolch weg. Draußen warten Sherba und Makrut mit einem Pferd. Danel hat also doch geholfen. Vielleicht steckt ja mehr in ihm.
Vielleicht. Sie fliehen dann Richtung Eridu. Im Wald werden sie gestellt.
Oh oh.
Aber Matt reagiert geistesgegenwärtig und gibt vor, Pugat treffen zu wollen, eine Adlige, von der Danel mal erzählt hat.
Clever.
Ja. Die Anführerin ist Ninshumbur, eine alte, weise Frau. Matt erzählt ihr seine wahre Geschichte und seine Mission. Und jetzt kommt der Hammer. Ninshumbur ist Inannas ehemalige Hauptdienerin.
Was?
Ja. Und sie versucht seit 15 Jahren, Inanna aus Enkis Gefangenschaft im Abzu, das ist die Unterwelt, unter Eridus Tempel, zu befreien. Plötzlich ergibt Matts Mission einen ganz neuen Sinn.
Wahnsinn. Das ist ja wow.
Ninshumbur klärt ihn dann auch über Sunaks wahre Motive auf und über Danels Herkunft. Er ist Sunaks Stiefbruder.
Ach, daher.
Genau. Matt trifft auch Pugat, Ninshumburs Tochter. Die ist ganz anders als Sunak. Eher schlicht, aber total entschlossen und weise. Ein starker Kontrast.
Mhm.
Sie weihen Matt dann in ihren gefährlichen Plan ein. Ein Netzwerk von Rebellen gräbt seit Jahren Tunnel unter Eridu, direkt zum Apsu. Viele sind dabei schon gestorben.
Heftig.
Ja, und die Zeit drängt wegen des bevorstehenden Frühlingsfest. Matt schließt sich Pugat an, um zu helfen. Endlich scheint er Verbündete gefunden zu haben, die sein Ziel wirklich teilen.
Das klingt nach einem Hoffnungsschimmer. In Eridu, getarnt als Sklaven, steigen sie also in diese dunklen, feuchten Tunnel hinab. Sie treffen Nergal, den Kommandanten der Tunnelgräber.
Mhm. Die Arbeit ist lebensgefährlich. Sie kämpfen gegen Einstürze, Dunkelheit und unterirdische Kreaturen, riesige Spinnen, Schlangen. Matt muss sich hier jetzt beweisen, nicht durch Worte, sondern durch Taten.
Und das tut er auch. In einer neu entdeckten Kammer hilft er entscheidend beim Kampf gegen eine Riesenschlange.
Oh.
Sein Mut und seine Entschlossenheit bringen ihm den Respekt von Nergal und den anderen ein. Er wächst da wirklich über sich hinaus.
Gut, aber die Zeit wird knapp. Das Frühlingsfest naht. Die letzte Frist für Inanna. Die Tunnel sind aber noch nicht am Ziel.
Und was nun?
Da entwickelt Matt einen unglaublich riskanten Plan. Er will am Festwettbewerb teilnehmen.
Was? Das ist doch Wahnsinn. Mitten in der Höhle des Löwen.
Ja, total verrückt. Aber er tut es. Er tritt auf die Bühne und spielt auf seinem Byuludil. Die Musik verzaubert alle Anwesenden. Er wird zum Sieger erklärt.
Okay, und dann?
Und als Preis fordert er die Rettung Inannas. Stell dir mal die Gesichter der Priester vor.
Oh mein Gott. Chaos.
Absolut. Chaos bricht aus. Pugat und Ninshumbur unterstützen Matt sofort öffentlich. Sogar Sunak schließt sich scheinbar an. Reines Kalkül natürlich.
Klar.
Der Hohepriester Isimut zieht sich zur Beratung zurück.
Und die Entscheidung?
Angeblich von Inki selbst. Maat darf es versuchen.
Puh.
Aber Ninshubur wird als Geisel genommen. Maat muss allein, nur mit seiner Flöte und seinem Sternenkollier, das er Zarat wieder abnimmt.
Ah, das hat er zurückbekommen.
Ja, allein muss er in den Apsu hinabsteigen. Die Tür wird hinter ihm versiegelt. Das ist die ultimative Prüfung.
Der Abstieg ist ein einziger Albtraum.
Dunkelheit, gefährliche Stege, Abgründe voller Schlangen. Er versucht, sie mit seiner Musik zu bannen.
Klappt das?
Nur bedingt. Er wird von einer Schlange gebissen.
Oh nein.
Das Gift wirkt schnell. Er kämpft sich weiter, verliert seine Fackel, stürzt immer tiefer.
Klingt hoffnungslos.
Ja. Am Ende seiner Kräfte erreicht er eine Kammer mit einer Feuergrube. Im Delirium, dem Tod geweiht, stürzt er sich hinein.
Was? Warum?
Ein Akt der Verzweiflung. Oder des Trotzes.
Schwer zu sagen. Aber er erwacht, geheilt, in einem strahlend weißen Palast.
Dilmun, das Paradies.
Das fragt man sich.
Eine Stimme, angeblich Enki, erklärt ihm, er habe verloren, die Frist sei um, aber Enki sei gnädig und gebe Inanna ihre Macht zurück. Das klingt doch zu einfach, oder?
Viel zu einfach. Da ist doch was faul.
Absolut. Die Stimme führt ihn zu einem See, wo eine Frau sitzt, vermeintlich Inanna. Doch als sie sich umdreht, erkennt Maat die Augen aus seinem Traum. Es ist Ninhursag.
Ninhursag. Oder Inanna in ihrer Gestalt, die Göttin selbst.
Genau, die Grenzen verschwimmen. Und dann kommt die Enthüllung, die wirklich alles auf den Kopf stellt. Sie, als Ninhursag oder Inanna, hat vor 15 Jahren ihre Magie in sein Herz gepflanzt, als sie ihn heilte.
Bitte was?
Sein ganzer Weg, die Sklaverei, die Prüfungen, der Traum, die Mission nach Eridu, alles war ihr Plan.
Nein.
Doch. Ein Plan, um durch ihn Enki zu täuschen und ihre eigene Befreiung zu ermöglichen. Der Abstieg in den Abzu war der Weg zu ihr.
Das ist ja unglaublich manipulativ.
Sie bedankt sich dann kühl und verschwindet durch eine Tür. Maat bleibt allein zurück, benutzt und völlig desillusioniert.
Puh, was für ein Ende. Oder vielleicht ein neuer Anfang? Diese Fragmente werfen also wirklich so viele Fragen auf.
Total. War Maat jetzt ein Held, der freiwillig gehandelt hat? Oder war er von Anfang an nur eine Marionette in diesem göttlichen Spiel?
Ja, genau.
Ist diese Erkenntnis im Palast jetzt ein Sieg, weil er überlebt hat und die Wahrheit kennt? Oder ist es die ultimative Niederlage, weil ihm quasi seine ganze Handlungsfreiheit genommen wurde?
Genau das ist der Punkt. Die Geschichte spielt so brillant mit diesen Themen. Ist Glaube jetzt Befreiung oder Kontrolle? Wo verläuft die Grenze zwischen, naja, organisierter Religion und Machtmissbrauch?
Hm.
Wie findet man Wahrheit in einer Welt voller Täuschung, sei es durch Menschen oder Götter? Und diese große Frage nach Freiheit und Schicksal.
Die bleibt.
Ja. Denk mal darüber nach, du als Zuhörer. Wie viel von unserem Leben ist vielleicht vorherbestimmt? Wie viel gestalten wir wirklich selbst? Was würdest du tun, gefangen in so einem Netz aus Erwartungen, göttlichen Missionen und menschlichen Intrigen? Tja, einiges zum Weiterdenken. Bis zum nächsten Mal.